Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Wir wollen in Gottes Wort schauen. Das ist unser Halt. Da kriegen wir alles, was wir brauchen und Stärkung und Zuversicht. Und wir sind im Johannesevangelium. Mittlerweile sind wir in Kapitel 6 angekommen. Wir gehen ja kontinuierlich durch das Johannesevangelium. Ihr wisst ja alle, warum das Johannesevangelium geschrieben worden ist. Gell? Das wisst ihr alle. Ich sehe nicht sehr viel Resonanz. Ich wiederhole das nochmal, weil es so wichtig ist. Warum hat Johannes das Evangelium geschrieben, durch den Geist Gottes getrieben? Heißt es in Johannes Kapitel 20, Vers 31, sagt er uns das ganz offen: Diese aber sind geschrieben, also das, was ich hier euch geschrieben habe, und das auch gilt uns auch heute Morgen, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben, was haben?
Ewiges Leben.
Ewiges Leben, leben, das hier und jetzt beginnt und in der Ewigkeit weitergeführt wird. Also, dass wir Leben haben in seinem Namen. Also es geht im Wesentlichen ja um zwei wichtige Faktoren, die dazu notwendig sind, dass ein Mensch gerettet wird. Das eine ist, dass er erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, auch für ihn gilt und ausreicht. Und das Zweite, was damit sehr eng verknüpft ist, wenn er das erkennt, dass er was tut? Gesundheit? Was an ihn glaubt, sein Vertrauen in diesen Jesus setzt. Und damit bekommt er neues Leben. Das ist das Evangelium, ganz knapp und kurz zusammengefasst. Erkennen, wer Jesus ist, was er für uns getan hat, und dann unser ganzes Vertrauen, unser Herz ihm geben und ihm vertrauen, dass das, was da am Kreuz geschehen ist vor 2000 Jahren, dass es auch für mich gilt. Wenn das geschieht, und das ist ein Wunder Gottes, das ist nicht etwas, wo wir so direkten Einfluss haben drauf. Es ist ein Geschenk. Epheser 2 spricht davon, dass unser Glaube ist etwas, was Gott uns schenkt, was er tun muss, so wie Nikodemus zu Jesus kam und sagt, wie kann das sein, dass man von Neuem geboren wird? Ja, das geht nicht. Ich kann doch nicht in Mutterleib zurück. Sondern Jesus sagt, nein, du musst von Neuem geboren werden, geistlich. Ja. Das muss Gott dir offenbaren. Und das brauchen wir. Ansonsten würden wir alle blind durch die Gegend laufen, wir würden ihn nicht sehen, wir würden nicht erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und das erkennen wir auch, wenn wir jetzt durch das Johannesevangelium gehen, und schon mittlerweile bei Kapitel 6 sind, haben wir gesehen, dass so viele Begegnungen, die Jesus hatte mit Menschen, er immer wieder auf Unverständnis gestoßen ist. Sie haben ihn nicht verstanden. Ja? Er hat es durch Zeichen auch immer wieder gesagt. Leute, seht auf die Zeichen, das, was ich tue, das beweist, dass ich der Sohn Gottes bin. Und trotzdem haben sie ihn nicht geglaubt. Und wir haben festgestellt, ab Kapitel 5, als die Heilung dieses Mannes am Teich Bethesda stattgefunden hat, von Kapitel 5 an beginnt eigentlich die Verfolgung, also dieser systematische Plan der Pharisäer und des Volkes Israel, Jesus zu töten. Und das aufgrund dessen, dass er etwas Gutes getan hat, das zeigt nur, wie hart das Herz des Menschen sein kann und ist. Jesus heilt diesen Mann, der 38 Jahre an diesem Pollichtung versucht, geheilt zu werden. Und jetzt kommt Jesus und sagt, glaubst du, dass ich dich heilen kann? Ja, er heilt ihn, leider am falschen Tag, am Schabbat. Und daraus entsteht jetzt eine dermaßen große Verfolgung, dass sie ihn töten wollen. Am Ende von Kapitel 5 können wir das nachlesen. Sie planen jetzt ganz systematisch, Jesus zu töten. Und das, weil er nicht den Mann geheilt hat, er hat ihn am falschen Tag geheilt. Aber sie sahen nicht die Not dieses Menschen, sie wollten nur ihr religiöses Hab und Gut bewahren. Und Jesus hat da mitten durchgehauen. Und das wollten sie nicht. Und deswegen planten sie, Jesus zu töten. Und jetzt sind wir in Kapitel 6 angelangt. Und wir werden merken, dass auch das Kapitel 6, wir haben festgestellt, das Kapitel 5 hat uns im Wesentlichen eigentlich das Wesen des Herrn Jesus gezeigt, wer er ist. Und da haben wir gestaunt und aber auch, wir stoßen da an unsere Grenzen oder sind an unsere Grenzen gestoßen, was die Erkenntnis, wir haben eben gerade aus Kolosser 1, wenn man darüber mal nachdenkt, was da alles drinsteht, ja, was da über den Herrn Jesus uns berichtet wird, all die Fülle der Gottheit wohnte in ihm. Und wenn wir ihn sehen, sehen wir Gott Mensch geworden. Das sind Gedanken, die so groß sind, dass wir ein ganzes Leben lang dazu brauchen, das zu verstehen. Und wahrscheinlich auch das Leben würde nicht reichen. Aber wir werden auch in Kapitel 6 feststellen, dass es im Wesentlichen darum geht, dass Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Das ist einer, der ich bin, wo er sich selbst mit Gott gleich macht. Und das stößt auf großen Widerstand. Und ich möchte heute mit euch das vierte Zeichen, also wir haben ja gesagt, dass 8 Zeichen im Johannesevangelium uns gezeigt werden, die untermauern, dass das, was Jesus sagt, echt ist, wahr ist. Ja, dass er nicht nur Worte machte. Es kann ja jeder kommen und sagen, ich bin Gott. Falsche Messiasse, die wir ja auch sehen, in der Endzeit aufstehen werden. Aber er bewies das durch das, was er tat. Er heilte Menschen und das sind ja nur Auszüge. Am Ende von Johannes Evangelium heißt es, alle Bücher der Welt würden das nicht fassen, was er tat in der Zeit. Das ist ja nur ein Ausschnitt von dem, was Jesus, als er hier auf Erden lebte, tat. Aber wir werden in Kapitel 6 eben auch feststellen, dass da auch sehr viel, dass die Gegenwehr immer mehr zunimmt. Und sich auch immer mehr der Kreis der Nachfolger, denn bis Kapitel 4 sehen wir, dass Jesus eine relativ große Popularität hatte. Die Leute folgten ihm nach, sie waren begeistert von Jesus. Ja, er kann Zeichen und Wunder tun, aus Wasser Wein machen, er kann Menschen heilen und so. Wer will da nicht Jesus nachfolgen? Aber diese Popularität mit Kapitel 5, wie gesagt, endet und es schlägt immer mehr um in Verfolgung, in dem Plan, ihn zu töten. Und so sind wir jetzt im vierten Zeichen. Wir lesen mal die Kapitel 6, und zwar bis Vers 15. Also wenn ihr die Bibel dabei habt, lest mit, weil wir werden uns anhand dieses Textes uns lang arbeiten. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite. Übrigens, danach klingt so fast, als wenn es im Anschluss von dem Ereignis im Teich Bethesda war, das ist aber nicht der Fall. Da liegt mindestens ein halbes Jahr dazwischen. Das kann man deswegen feststellen, weil jetzt das Passa war, davor war ein anderes Fest der Juden. Also das ist etwas zeitlich aus dem Rahmen. Also circa ein halbes Jahr geht man davon aus, dass dazwischen liegt. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa und von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brot kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brote reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm, es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist dies unter so viele? Jesus sprach, macht die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig geblieben. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Lass uns nochmal beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Du möchtest zu uns reden heute Morgen. Und du kennst unser Herz, du weißt, was uns bewegt. Und wollen dich bitten, dass du uns erreichst durch dein Wort, dass du uns stärkst, ermutigst, herausforderst und neuen Mut schenkst für den nächsten Tag, für diesen Tag. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Begebenheit, ist ja sehr bekannt. Am Ende heißt es, sie waren begeistert. Ich hatte ja gerade gesagt, dass immer mehr Verfolgung und bis hin zum Kreuz geplant wurde. Und am Ende heißt es hier in Vers 15, und sie kommen, ihn zu ergreifen, um ihn zum König zu machen. Er entzieht sich aber und allein auf den Berg zurück. Das würde ja eigentlich widersprechen von dem, was ich sage. Aber ich möchte euch da vielleicht das Kapitel 6 ein bisschen skizzieren, wie es endet. Wie endet dieses Ereignis, dieses unfassbar große Ereignis eigentlich? Jesus speist 5000 Männer und man geht davon aus, dass die Gesamtzahl sich so um die 20.000 bewegt, denn da waren auch Frauen und Kinder dabei, die wurden hier nicht genannt. Also wir können davon ausgehen, dass es circa 20.000 Menschen waren, die sich da versammelt hatten. Und Jesus speist 20.000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fische. Ist das gewaltig?
Ich finde ja.
Ist gewaltig. Ein Gott. Ja, Jesus kreiert Brot und Fisch, dass er so viele Menschen speisen kann. Und das Resultat war, dass sie jetzt Begeisterung, eine gewisse Begeisterung war und Jesus entzieht sich aber dieser Begeisterung. Er wollte nicht, dass sie ihn als König machen, denn damit verbunden war, er befreit sie vom römischen Joch. Das war ja so der Grundgedanke, warum sie Jesus ein Stück weit auch bewunderten, denn sie hofften, dass er sie befreit. Aber dafür ist Jesus nicht in diese Welt gekommen. Das hatten sie nicht verstanden. Und daraus entwickelt sich jetzt ein Gespräch über das Brot. Und jetzt führe ich euch mal zum Ende dieses Kapitel 6, damit ihr seht, wie schnell sich das ganze Blatt wendet. Und wie dramatisch eigentlich dieses wunderbare Ereignis, wie dramatisch sich am Ende das herauskristallisiert. Ja? Und da heißt es, also er spricht von dem Brot, dass er das Brot des Lebens ist. Und in Vers 65, da heißt es, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Von da an, ja, als er dann über dieses Thema, er ist das Brot des Lebens, wer von ihm ist, wird niemals hungern und so weiter. Das werden wir uns dann noch im Detail anschauen, aber ich will euch nur mal dieses Bild schon mal vor Augen malen, wie das Ganze endet und warum. Von da an, heißt es dann, gingen viele seiner Jünger, also nicht Leute, die irgendwie eine gewisse Bewunderung hatten für Jesus, sondern hier waren Menschen, die schon mit Jesus unterwegs waren. Jünger. Und da heißt es, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Das war das Resultat, nachdem er 20.000 Menschen gespeist hatte. Die Leute gingen weg von Jesus. Sie wollten ihn nicht. Ha. Komisches Ende, oder nicht? Und Jesus geht sogar so weit und wendet sich dann zu seinen Jüngern, zu seinem engsten Kreis. Also nicht dieser größere Kreis der Jünger, dieser Nachfolger, sondern er wendet sich jetzt zu seinem engsten Kreis, den 12, die um ihn waren. Da sprach Jesus in Vers 67, da sprach Jesus zu den 12. Wollt ihr etwa auch weggehen? Und da kommen diese bekannten Worte von Simon Petrus, wo er sagt, Simon Petrus antwortet ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt, und hier sehen wir diese zwei Begriffe, die das Johannesevangelium ausmachen. Wir haben geglaubt und erkannt. Was haben sie geglaubt und erkannt? Dass du der Heilige Gottes bist. Ja? Also so dramatisch endet Kapitel 6, dass die meisten Leute Bis hin zu seinen Jüngern, die er auch fragt. Zu dem Punkt kommen, wo er sie konfrontiert oder sagt, bleibt ihr bei mir? Wollt ihr mir nachfolgen? Viele gingen weg von ihm. Und die Frage ist, warum? Warum? Und diese Frage, die wird in Kapitel 6 beantwortet. Wie auch im ganzen Evangelium, in den vier Evangelien, wird das sehr, ist das ein zentrales Thema. Warum wollen die Menschen Jesus nicht? Auch heute nicht. Warum wollen sie ihn nicht? Er bietet ihnen Leben an. Ewiges Leben, aber auch Leben hier und jetzt in Fülle. Und trotzdem, die meisten Menschen wollen ihn nicht. Die Frage ist, warum? 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 Und das hat sich nicht geändert. Über 2000 Jahre, über die ganze Geschichte der Menschheit, es hat sich nichts geändert. Die Problematik, die damals war, vor 2000 Jahren, existiert heute genauso. Nur in anderer Form. Aber die Grundproblematik ist immer die gleiche geblieben. Und wir werden herausfinden, warum. Aber jetzt wollen wir erstmal in dieses Ereignis gehen. Das ist nun mal so, dass ihr das so ein bisschen im Hinterkopf behaltet. Am Ende dieses Ereignisses wenden sich die meisten von Jesus ab. Ja, und das finde ich relativ dramatisch. Gehen wir in diese Begebenheit hinein. Danach ging Jesus weg auf eine andere Seite, in Galiläa von Tiberias. Diese Stadt existiert heute noch. Wann ich das letzte Mal da war. Am See Genezareth ist das auf jeden Fall im Norden. Und es folgt ihm eine große Volksmenge. Und wir wissen, dass wenn immer dieser Terminus, der kommt sehr häufig im Johannesevangelium vor. Es heißt hier, und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen. Also sie wollten eigentlich, und wir kommen da auch schon ein bisschen zu dem Grund, warum Menschen Jesus nachfolgen oder warum sie ihn auch ablehnten. Einer der Gründe war, sie wollten Jesus haben als jemanden, der ihre Nöte befriedigt. Sie wollten nicht ihn. Sie wollten nur jemanden, der ihnen was Gutes tut. Ja? Wenn ich keinen Wein habe, dann kann er aus Wasser Wein machen. Oder wenn ich ein Wehwehchen habe, dann kann er es heilen. Oder wenn ich Hunger habe, dann kann er mir Brot geben. Aber dafür ist Jesus nicht gekommen. Sie haben missverstanden, warum Jesus diese Zeichen tat. Sie sollten zeigen, wer er ist, nicht was er alles für sie tun kann. Und es gibt heute noch Menschen, die diesem Jesus nachfolgen auf diese Art und Weise. Und wenn das dann nicht passiert, was ist dann der Schluss aus der Geschichte? Was ist, wenn Jesus das nicht tut, was ich gerade brauche? Man wendet sich von ihm ab. Sie sind enttäuscht. Wie? Ich dachte, Jesus will mir helfen, dass ich einen guten Job kriege, dass ich viel Geld verdiene, dass ich mal gesund bin. Und jetzt tut er das nicht. Oh. Und sie wenden sich ab und sagen, mit diesem Jesus kann ich nichts anfangen. Aber das waren die Leute, die so dachten. Hier waren Leute, die sagten, oh, diesem Jesus nachfolgen, das ist eine tolle Sache, der kann Kranke heilen und so weiter. Weil sie die Zeichen, die er an den Kranken tat, heißt im Vers 2. Jesus aber ging hinauf den Berg. Also er entzog sich eigentlich dieser Popularität, diesem falschen Jüngern, die sozusagen ihn nur wollten, weil er etwas Gutes für sie tut. Er geht auf einen Berg. Wer von euch war schon mal im See Genezareth? Berg ist immer ein bisschen relativ, aber es gibt eine ganze Menge Hügel da. Ja? Und man kann sich das gut vorstellen, dass Jesus dann weg vom See ging auf dieser Hügel oder Berg in dem Fall. Und er setzte sich dort mit seinen Jüngern. Das heißt, er zog sich zurück, er nahm seine Jünger mit. Aber wir sehen, dass er nicht alleine blieb. Als nun Jesus in Vers 5 heißt es, als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus. Also er sieht, da kommt eine Menge Leute auf mich zu. Er ignoriert sie nicht, er läuft nicht weiter weg oder so. Er nimmt sich ihrer an. Und das finde ich, zeigt nur die Größe des Herzens des Herrn Jesus. Er sieht die Not der Menschen. Keine Frage. Ja, dass Jesus die Not der Menschen sieht, er sieht auch das Hungern dieser Menschen in dieser Welt, er sieht die Menschen leiden, aber Sein größtes Anliegen ist nicht, dass er das Leid wegnimmt in erster Linie, weil das größte Leid ist was? Was ist das größte Leid des Menschen? Die Sünde. Der Hunger, das Leid, die Krankheiten, die Probleme dieser Welt, die sind daraus entstanden. Die sind Symptome sozusagen dessen, dass das Herz krank ist. Das Herz ist krank. Das braucht Heilung. Und dafür ist Jesus gekommen. Da kommen wir schon zu dem wesentlichen Punkt. Und warum Menschen nicht wollen, dass Jesus in ihr Herz schaut. Ja? Und da was verändert. Und als nun Jesus die Augen auch hochhob, also Jesus sah die Menge, ja, spricht er nun zu Philippus und er nimmt dieses Ereignis, diese Menschen kommen auf ihn zu, er weiß ja, was er tut, es ist nichts, was Jesus nicht wusste. Er wusste, was passieren wird, das sagt Johannes ja auch gleich. Er wendet sich zu Philippus, einer seiner Jünger, und macht daraus jetzt eine Lektion. Ja, wie es oft Jesus macht. Ja, wir sollen auch was lernen. Ja, Situationen in unserem Leben dienen immer auch dazu, dass wir etwas lernen. Ja, es ist nicht zufällig in unserem Leben. Auch Covid-19 ist nicht zufällig da. Wir können was lernen aus diesem Ereignis. Es musste an Gott vorbei. Er hat einen Plan. Dann fragen wir uns, ja, was können wir daraus lernen? Was können wir da mitnehmen? Was will uns Gott sagen aus diesen Ereignissen? Nicht verzagen, Jesus fragen. Fiel mir jetzt gerade so ein. Nicht verzagen, Jesus fragen. Er hat eine Antwort. Geh zu ihm, frag ihn. Er gibt dir eine Antwort. Die mag sehr unterschiedlich sein in unserem Leben. Also, er wendet sich zu Philippus. Vorher, jetzt stellt er eine Frage. Und das war nicht eine Frage, damit Jesus Informationen sammelt oder etwas lernt, weil er wusste genau, was er tun wird. Er wollte Philippus herausfordern. Er wollte ihn prüfen. Ja, also, er wendet sich zu Philippus. Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Und wie war die Reaktion des Philippus? Dieser sagte es, also im Vers 6 sagte er, dies sagte, das sagt jetzt Johannes, sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wird. Ja, also Jesus wusste das, aber er stellt ihm diese Frage, um zu prüfen. Was wollte er denn prüfen? Glauben. Ist das notwendig? Gehört das zum Leben des Christseins dazu, dass Gott uns erprobt, prüft?
Ja.
Ja, definitiv. Im nächsten Gottesdienst, also gleich im Anschluss, spreche ich über 1. Mose 22, bei den Familien, über Abraham und Isaak. Und Gott stellt ihn auf eine der härtesten Proben überhaupt. Er sagt zu ihm, nimm deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, den du liebst. Und geh auf den Berg, den ich dir zeigen werde, und opfere ihn dort. Ah, deinen einzigen Sohn, den er liebt, den soll er jetzt Gott opfern. Und am Ende dieses Ereignisses, wo er bereit war, seinen Sohn zu opfern, sagt Gott, halt, stopp, jetzt weiß ich. Was weiß ich jetzt? Das ist eine interessante Aussage, dass Gott sagt, jetzt weiß ich, dass du mir wirklich vertraust, dass du mir glaubst. Wisst ihr, diese Prüfung in unserem Leben, es gibt ja viele Dinge, die wir so erleben. Ja, also Satan testet uns und versucht uns. Ja, die Sünde in uns, die versucht uns. Aber es gibt auch Zeiten in unserem Leben, wo Gott uns prüft. Und wir dürfen nicht immer alles dem Satan zuschieben. Sondern manchmal gibt es Zeiten in unserem Leben, wo Gott uns prüft. Und Gott, wenn Gott uns prüft, will er was sehen? Dass wir ihm vertrauen. So wie Abraham bereit war, sein Liebstes zu geben. Und wisst ihr, ich glaube, einer der Gründe, warum Gott das von ihm erwartete, war vielleicht, dass er anfing, Isaak mehr zu lieben als Gott selbst. Kann das sein? Kann das sein, dass manchmal in unserem Leben Dinge Gott schenkt, die der Ersatz für Gott werden? Sehr schnell. Dass wir da unser Herz reinhängen. Kann passieren. Und Gott möchte aber den ersten Platz. Er möchte der Wichtigste sein in unserem Leben. Und das muss manchmal erprobt werden. Wer freut sich darüber? Hände hoch. Ah, ein paar. Aber das ist Teil des Lebens. Das ist das, was unser Leben ausmacht. Dass Gott manchmal Dinge in unser Leben zulässt, um uns zu erproben, uns zu testen. Nicht zur Sünde, sondern um herauszustellen und auch für uns klar zu machen, ist mir Jesus wirklich der Wichtigste in meinem Leben? Und dazu ist es manchmal gut, dass er uns ein bisschen was wegnimmt. Vielleicht unsere Gesundheit, vielleicht unseren Arbeitsplatz, vielleicht irgendeine andere Situation mit Menschen, mit denen wir zu tun haben. Das kann alles Mögliche sein. Wichtig ist, dass wir da den Unterschied machen können. Wisst ihr, in Jakobus, lasst uns mal Jakobus aufschlagen. Jakobus spricht mich davon. Und ich habe ja nur ein paar Hände gesehen. Eigentlich müssen alle Hände hochgehen. Da heißt es nämlich folgendermaßen, in Kapitel 1, Vers 2, da sagt Jakobus, haltet es für lauter, und jetzt kommt's, Freude. Freude. Was denn? Worüber sollen wir uns freuen? Über das, was Jesus alles für uns getan hat, was uns, wie reich er uns beschenkt hat? Hier steht in unserem Text aber was anderes. Er sagt, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei, und das Wort Versuchungen kann man auch testen übersetzen. Also es gibt verschiedene Varianten, Proben, erproben. Ja? Also haltet es für mancherlei Versuchung, also haltet es für Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung, aha, da kommt das Ziel Gottes, die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren soll aber ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das ist Gottes Ziel mit der Erprobung. Und jetzt müsste ich, wenn ich jetzt nochmal die Frage stelle, wer freut sich darüber, müssen eigentlich alle Hände hochgehen. Weil Gott ein Ziel hat damit, dass unser Glaube gefestigt wird. Wir haben vorhin im Kolosser gelesen, dass ihr, wenn ihr fest gegründet, heißt es da, ne, am Ende von 21, und fest bleibt, wie soll denn das geschehen, indem Gott uns alle Probleme wegnimmt? Wie wird ein Baum stark, dass er den Stürmen des Lebens oder die Winde und den Wettereinflüssen standhält? Indem er was hat? Starke Wurzeln. Aber wo kommen die her? Indem der Baum, als er gepflanzt wurde, geschützt wurde vor allen äußeren Einflüssen? Würde er dann starke Wurzeln bekommen? Nein! Indem er schon als kleine Pflanze den Winden und dem Regen und den Unwettern ausgesetzt worden ist, hat er immer mehr Wurzeln hineingesetzt in die Erde. Bis er so groß ist, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Amerika wart, da gibt es diese Redwoods. Ja, diese Mammutbäume heißen die auch. Boah, gewaltig. Die sind 200, 300 Meter hoch, solche Stämme. Da gibt es ja dieses Bild, wo ein Auto durchfährt durch eine dieser Stämme. Ja, in Kalifornien, habt ihr schon mal gesehen? Ja, okay. Ja, einige zumindest. Aber da gibt es so gewaltige Bäume. Wenn du da vorstehst, denkst, boah, ist das Ding groß. Riesig. Und dann... Da kommen Witter und die gehen nicht kaputt, die Dinger. Warum? Die sind so stark und die stehen auch eng beieinander, aber die haben so starke Wurzeln und die sind auch feuerfest und. Also, aber wie sind die so geworden? Indem sie gewachsen sind. Nicht indem sie geschützt worden sind, sondern indem sie gewachsen sind in dem natürlichen Umfeld. Und so ist es auch für uns Christen. Gott erprobt uns, um festzustellen, meinst du es wirklich ernst? Ist die Jesus, oder bin ich dir wichtiger als deine Gesundheit? Bin ich dir wichtiger als das viele Geld auf deinem Konto, wenn es verschwindet? Wer ist dir am wichtigsten? Deswegen ruft und lässt Gott auch Dinge in unserem Leben zu, um uns zu testen, damit wir erprobt werden, damit wir stark im Glauben werden. Und so gehen wir wieder zurück, Johannes 6. Sehen wir hier, Jesus stellt diese Frage, wie sollen wir diese ganzen Leute jetzt versorgen, Philippus? Und Philippus hat eine gute Idee, die aber nicht ganz den Erwartungen Jesu erfüllt. Um es mal so wie wir sind, nicht? Wir lernen. Er sagt folgendermaßen, Philippus antwortet, für 200 Denare Brot reichen nicht hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. 200 Denare, er greift schon ziemlich hoch. Wisst ihr, wie viel Geld das war? Was ein Durchschnittsjude damals verdiente am Tag? Wisst ihr das? Ein Dinar. Ein Dinar. Das heißt also, er hat hier ungefähr 8 Monatsgehälter ausgerechnet. Das ist eine Menge Geld, oder? Oder nicht? Ich weiß ja nicht, was ihr verdient. Ja? Aber 8 Monatsgehälter, ist schon eine Hausnummer. Er dachte, aber er sagte auch, er war realistisch. Ich meine, selbst wenn wir so viel Brot irgendwo kaufen könnten, die waren ja eben nirgendwo, also die hätten erstmal irgendwie nach Tiberias gehen müssen und Brot einkaufen. Aber woher das Geld? Und selbst das viele Geld würde nicht ausreichen, dass jeder nur ein bisschen bekommt. Also seine Idee war nicht so pralle. Ja? War nicht so das, was vielleicht Jesus hätte gerne gehört. Und so ist es auch mit uns. Aber wir lesen hier nicht, dass Jesus ihn gleich zurechtwäscht. Ja? Gleich Kopfwaschen. Ja? Er geht zum Nächsten, oder beziehungsweise der Nächste kommt zu Jesus und hat eine andere Idee. Ja? Das finde ich so genial. In der Erprobung, auch wenn wir da erprobt werden, wir werden unsere Fehler machen. Ja? Wir lernen aus unseren Fehlern hoffentlich. Aber Jesus tut ihn nicht gleich zurechtweisen. Du dummer Junge. Mensch, ich habe doch gerade einen geheilt. Ich habe doch gerade aus Wasser Wein gemacht. Weißt du das nicht mehr? Schon vergessen? Was hätte er denn sagen können? Was hättet ihr gesagt? Er hätte sagen können, Jesus, das ist zu groß für mich, für dich aber nicht. Das wäre eine gute Antwort gewesen, aber so weit war er noch nicht und manchmal sind wir auch nicht so weit, oder? Jetzt im Nachhinein können wir das immer sagen. Der hätte das eigentlich besser wissen müssen, Herr Philippus. Aber es ist einfach, wenn du jetzt in der Situation gewesen wärst und Jesus hätte dich gefragt, was machen wir jetzt? Da hättest du natürlich gesagt, naja, Jesus, du bist groß genug, oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Wir gehen weiter. Ein anderer kommt zu ihnen, ein anderer Jünger. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, und ich finde das irgendwie lustig. Ja, eben gerade 200 Dinare. Und jetzt kommt Andreas an. Da sieht man mal, was das für ein Haufen war. Ja, was das für, wie die so harmonierten. Er kommt jetzt an und sagt, ich habe hier gerade einen Jungen gefunden. Man geht auch davon aus, dass er vielleicht gerade sein Pausenbrot rausgeholt hat. Ja. Dieser kleine Junge. Und Andreas sieht das und er sagt, oh, ich habe hier einen kleinen Jungen, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Eben haben wir gerade davon gesprochen, 8 Monatsgehälter reichen nicht aus und jetzt kommt er mit 5 Broten und 2 Fischen an. Ein bisschen lustig. Ich sehe euch alle lachen. Wir wissen nicht genau. Vielleicht hat Andreas gedacht, Mensch, das ist zwar gar nicht viel, vielleicht kann ja Jesus da was draus machen. Könnte sein, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, er kommt damit zu Jesus, aber er sagt auch den Zusatz, aber was ist das unter so vielen? Also er minimiert das schon und sagt, naja, das ist ein bisschen wenig. Und jetzt kommt Jesus. Er reagiert da nicht groß drauf, aber er nimmt das, was Andreas durch diesen Jungen zu ihm bringt, er nimmt das. Und er nahm die Brote, heißt es dann. Das heißt, es geht weiter. Jesus sprach, macht die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich die Männer, etwa 5000. Und dann geschieht Folgendes. Jesus aber nahm die Brote. Und als er gedankt hatte, wenn ihr euch fragt, warum beten wir vom Essen? Ich denke, das ist einer der Gründe. Jesus hat es auch gemacht. Es ist eine gute Gewohnheit, vor dem Essen Gott zu danken. Jesus nimmt die Brote und die Fische und er sagt Dank. Als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Jesus nimmt also das, was vorhanden war, und kreiert daraus mehr. Sodass am Ende 20.000 Menschen von diesen 5 Broten und 2 Fischen satt werden. Und es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Was tun sie nämlich danach, als sie fertig waren? Was sagt Jesus dann? In Vers 12. Als sie aber gesättigt waren, also die haben nicht nur einen kleinen Bissen gekriegt, so wie am Anfang Philippus gesagt hat, sondern die wurden satt. Ein herrliches Bild, das benutzt Jesus später dann in diesem Kapitel. In der Welt werden wir immer hungrig bleiben. Kommst du zu Jesus, wirst du satt. Ist das nicht herrlich? Ja? Ist das herrlich? In der Welt wirst du immer hungrig bleiben. Wenn du zu Jesus kommst, wirst du satt. Im inneren Menschen, ich sage jetzt nicht das Essen, dass wir manchmal kein Essen haben und. Aber in der Seele, das, was uns wirklich, wo uns wirklich die Not, wo die Not am größten ist, da ist Jesus die Antwort. Und wer von ihm isst, wird niemals hungrig sein. Das ist schon eine Anwendung auf diesen Text. Als sie aber in Vers 12 gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Auch schön zu sehen. Jesus kümmert sich selbst um diese Brocken, diese Krümel, die Sachen, die runterfallen. Er lässt nichts umkommen. Auch das hat sicherlich etwas uns zu sagen. Wir leben in einer Welt, einer Wegwerfgesellschaft. Ja? Wie schnell sind wir auch dabei. Aber Jesus war anders. Er sammelt diese Körbe, diese Brocken auf. Und interessant ist, wie viele er sammelt. Wie viele Jünger hatte er? Wie viele waren hier an der Arbeit? Wie viele haben 20.000 Menschen zu speisen? Das ist eine Menge Arbeit. Das konnte Jesus nicht alleine. Er gab es seinen Jünger und die Jünger verteilten es. Wie viele hatte er? Komm Leute. 12. Danke Daniela. 12. Und die waren jetzt an der Arbeit. Und interessanterweise ist am Ende, sagt Jesus ja zu ihnen, sammelt die Brocken auf. Und wie viele Handkörbe, wie viele Körbe voll sammeln sie auf? 12. Was denkt ihr wohl, was die Jünger, nachdem sie 20.000 Leute gespeist haben, das war eine Menge Arbeit, was die wohl danach gemacht haben? Die haben selber gegessen und die haben jeder einen ganzen Korb gekriegt. Für sich selbst. Ich finde das genial. Jesus kümmert sich um seine Leute. Ja? Er beauftragt uns, er gibt uns Arbeit, aber er sorgt noch dafür, dass wir die Kraft haben, sie zu tun. Und er versorgt uns auch mit dem, was wir brauchen. Das finde ich genial. 12 Handkörbe voll von Gerstenbrot sammeln sie auf. Was können wir aus diesem Ereignis mitnehmen? Was ist die geistliche Botschaft? Ich habe schon versucht, so ein paar Dinge herauszukristallisieren, dass Jesus das Brot des Lebens ist und dass wer zu Jesus kommt, niemals hungern wird. Dass er uns satt macht. Das ist eine Anwendung. Eine andere Anwendung ist, dass vielleicht manchmal wir das Gefühl haben, wir sind ein ziemlich kleiner Haufen. Kann das sein? Wenn wir mal die Stadt Hannover zum Beispiel nehmen. Ja, ungefähr wie viele Einwohner haben wir? 500.000, vielleicht schon mehr. Wie viele haben wir hier in der Gemeinde? 100 vielleicht. Ja. Da können wir sagen, und Jesus sagt zu uns als Gemeinde Arche Hannover, geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Da würden wir vielleicht sagen, wir sind nur 100. Was können wir schon hier bewegen? Allein in der Stadt Hannover gibt es 500.000 Menschen. Und wir sollen rausgehen, das Evangelium verkündigen. Was ist so? Wir sind ein Tropfen auf einem heißen Stein. Denken wir mal an die Welt. Wir sprechen nur von Hannover. Die Welt hat wie viele Einwohner? 7,7. In einer Sekunde sind es 7,8 oder so. Also die Welt immer mehr. Die ist riesig. Und Jesus sagt zu uns, zu dir und mir, geh hinaus. Und du sagst, halt stopp, die ist mir zu groß. Der Auftrag ist viel zu groß. Wisst ihr was? Was hier auch eine wichtige Botschaft ist, dass das Wenige, was wir haben, das sollen wir Jesus zur Verfügung stellen. Was kann Jesus daraus machen? Was kann Jesus machen aus dem Wenigen, was wir haben? Großes. Aber wir müssen es ihm bringen. Also die Botschaft, die hier drin steckt, ist, gib Jesus das Wenige, was du hast. Aber er kann daraus was Großes machen. Es kommt nicht auf dich und mich an, sondern auf Jesus an. Er will das Große machen, durch dich und mich. Mit dem wenigen, was wir haben, kann er Großes bewirken. Was meint ihr, wie viele Geschichten es gibt in der Vergangenheit bis heute, wo Menschen ganz alleine irgendwo im Dschungel lebten und keiner wusste von ihnen so wirklich. Und sie fingen an, von Jesus zu erzählen. Und daraus entstand eine große Entwicklung. Nur ein Mensch. Oder es gibt Geschichten in Australien, das ist ein alter Opa, der hat immer Traktate verteilt. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Und Menschen haben sich auf der ganzen Welt durch seine Arbeit bekehrt. Und die sind dann irgendwann dahin gekommen und wollten herausfinden, wie ist das eigentlich alles. Und der wusste gar nichts davon. Die Leute kommen zu ihm und sagen, durch dein, was du getan hast, habe ich mich bekehrt später. Irgendwo auf der Welt. Das ist gewaltig. Er wusste das gar nicht. Versteht ihr, was ich meine? Es kommt gar nicht auf uns an. Gib ihm das, was du hast. Mehr erwartet Gott gar nicht von dir. Gott erwartet nicht von dir etwas, dass du ihm gibst, was du gar nicht hast. Das wäre ja unfair. Sondern gib das Wenige, was du hast und bitte Gott, dass er etwas Großes draus macht. Denn er kann es. Du nicht, aber er. Ist das eine Botschaft? Das ist gewaltig. Und dann sind wir Teil dessen, was Gott tut auf dieser Welt. Und sei es noch so kleiner Betrag an Geld, vielleicht in einem Missionswerk, oder dass wir einen Bruder, eine Schwester unterstützen, oder dass wir beten regelmäßig für jemanden. Das ist alles das, was Gott sieht. Die Welt vielleicht nicht. Aber er sieht es. Darauf kommt es an. Und wir denken manchmal, was kann ich schon machen? Ich bin so alt. Ich habe nichts mehr. Doch. In Gottes Reich gibt es immer was zu tun. Immer. Und auch wenn wir alt sind, können wir beten. Nimm dir eine Person, wo du sagst, für den möchte ich regelmäßig beten. Ob es nur aus unserer Gemeinde Leute sind, die auf dem Missionsfeld wie Daniel Schäfer oder auch Lydia und Juri oder andere Menschen. Bete. Gib das bisschen, was du hast, in Gottes Hand. Und er kann Großes draus machen. Und du wirst Teil etwas, was ganz groß ist. Ohne dass du es vielleicht selber so wahrnimmst. Aber das bewegt etwas. Und wenn wir alle so denken würden, glaubt ihr nicht, dass dann Gott Großes tun könnte und will? Aber wir alle denken, was kann ich schon bewegen? Wir können alle etwas bewegen, wenn wir es in Gottes Hand legen. Und das ist, glaube ich, einer der zentralen Botschaften hier auch. Natürlich entwickelt sich aus diesem Ereignis ja ein Zwiegespräch dann mit dem Volk, mit dem religiösen Volk, wo es daraufhin endet, dass die Leute alle ihn, bis fast seine Jünger auch, die er fragt, dann abwenden. Aber ich hoffe, dass es uns Mut macht heute Morgen. Wisst ihr, in Johannes 21, das ist eigentlich ein schönes Bild, in Johannes 21, nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden ist, begegnet er seinen Jüngern. Er stellt Petrus wieder her, der kläglich versagte in seiner Erprobung. Und wir können uns alle gut damit identifizieren, wie er Jesus dreimal verleugnet. Und Jesus hat ihm das vorher schon gesagt. Und Petrus sagt, nee, ich weiß es besser als du. Ich doch nicht. Ich werde dich nie verleugnen. Und dann versagt er kläglich. Und Jesus stellt ihn dann wieder her, stellt ihn dreimal die Frage, hast du mich lieb? Der Jesus geht immer weiter runter in seinen Ansprüchen, ja, in Bezug auf die Liebe, die er erwartet. Und dann, Jesus war nicht da und es heißt ja am Anfang in Kapitel 21 hier, dass sie dann fischen gehen. Petrus hat eine tolle Idee, er geht zurück zum Fischen und sie sind die ganze Nacht unterwegs und fangen, was? Nichts. Erfahrene Fischerleute auf See, sie Genezareth, kein Fisch. Okay, sie kommen morgens am Ufer, sie erkennen Jesus nicht. Jesus stellt ihnen die Frage, habt ihr was zu essen? Sie antworten nein. Er sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Und ihr werdet finden. Wir wissen an anderer Stelle, dass es auch Situationen gab, wo Petrus dann sagt, wir haben schon die ganze Nacht gefischt und so weiter. Das ist eine andere Situation hier, aber sie tun es gleich, sie haben gelernt. Und sie finden eine große Menge an Fisch. Und dann sehen wir, dass sie an Land kommen, und dann heißt es im Vers 9, als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Finde ich ein sehr schönes Bild, um euch mal die Tragweite zu zeigen, dieses Bild, was dahinter steht. Also Jesus, und dann geht es ja weiter, er bereitet schon oder hat alles vorbereitet für seine Jünger, fragt sie, ob sie was zu essen und gefangen haben, und sie sagen nein. Er sagt ihnen, geht fischen, sie gehen fischen und fangen, wie viel Fisch? 153, also eine ganze Menge. Und sie kommen an Land, und da ist Jesus und hat ein Kohlenfeuer vorbereitet mit Fisch und Brot. Und Jesus spricht zu ihnen, und das ist jetzt das Entscheidende, Jesus spricht zu ihnen, bringt her von dem Fisch, den ihr jetzt gefangen habt. Warum? Da war doch schon alles. Und wisst ihr, das Bild, was ich dahinter sehe, ist, dass Gott, der ewige Gott, hat einen ewigen Plan, der sich in jedem Detail erfüllen wird. Ja? Also alles, was Gott von Ewigkeit her geplant hat, wird erfüllt. Aber wir dürfen daran teilhaben, an diesem Plan. Er hat alles schon fertig, aber er möchte, dass wir unseren Fisch auch dazu geben. Ja? Wir dürfen daran teilhaben, in dem, was Gott tut. Wir müssen nicht passiv hier auf dem Stuhl sitzen und warten, bis Jesus kommt. Wir dürfen teilhaben an dem, was Gott tut. Und das ist sehr unterschiedlich für jeden von uns hier. Weil wir leben alle in unterschiedlichen Lebenslagen. Aber wir dürfen alle teilhaben, wir dürfen alle etwas von einem Fisch zu ihm bringen, der mit in diesem großen, weiten Plan, den Gott hat für diese Welt, der sich erfüllt, wir dürfen daran teilhaben. Ist das für dich eine Last oder ein Privileg? Ist das für dich Belastung? Oder ist es ein Vorrecht? Wisst ihr, damit schließe ich jetzt. Ich glaube, ich muss mich noch Kräfte sparen für die zweite Predigt. Aber ich schließe mal mit diesem Bild. Wir kommen nochmal zurück zu Abraham und Isaak. Ich finde das sehr spannend, diese Begebenheit. Ich hoffe, ihr bleibt nicht alle hier, weil dann haben die anderen keinen Platz. Aber ich finde das sehr interessant. Gott sagt zu Abraham, nimm deinen Sohn und opfere ihn auf dem Berg, den ich dir zeigen werde, Berg Moria. Ja? Und Abraham sagt zu seinem Sohn aber, was sagt er? Isaak, komm, wir gehen jetzt auf den Berg, ich werde dich dort opfern. Sagt er nicht. Was sagt er nämlich? Ja, Jehovah Jireh, ja, also Gott wird für ein Opfer sorgen, aber er sagt davor noch etwas. Er sagt, wir werden gehen, um Gott anzubeten. Und wir werden wieder zurückkommen. Das ist gewaltig. Gott sagt zu ihm, opfer deinen Sohn, und er sagt zu seinem Sohn, komm, wir gehen Gott anbeten auf einem Berg und wir werden wieder zurückkommen. Wir werden wieder zurückkommen. Das ist erstaunlich. Was er damit sagen wollte ist, er wusste ja, was Gott zu ihm gesagt hat, opfer deinen Sohn. Und das war hammerhart. Ja? Also da ist nichts, was wir irgendwie da einsetzen können. Ja, also das ist das war der Sohn der Verheißung. In seinem Alter, ein Geschenk Gottes an ihn. Ja? Und jetzt soll er ihn opfern. Aber Abraham sieht diesen Dienst nicht als eine Last, obwohl sie hammerschwer war. Das können wir uns nicht vorstellen, wenn Gott zu mir sagen würde, opfer deinen Sohn. Ich sage, ich habe irgendwie nicht richtig verstanden, glaube ich. Ich habe ein Ohrproblem. Abraham sagt aber nicht, oder sieht dieses Opfer, was er bringen soll zu Gott, was das Liebste war, was er hatte auf dieser Erde, er sieht es als Anbetung. Und wisst ihr, was da sehr interessant ist? Das habe ich mich gefragt. Wenn ich etwas für Gott tue, und es wird für mich zu einer Last, zu einer Belastung, dann sollte ich mich zurückziehen. Also wenn, im Klartext, wenn ich merke, dass das Predigen nicht mehr mein Auftrag ist, dann, und es wird für mich für eine Belastung, dann ziehe ich mich zurück. Warum? Weil ich nicht mehr in der richtigen Herzenshaltung vor Gott mich bewege. Weil das, was ich für Gott tun möchte, wie will er denn, dass wir das tun? Aus Dankbarkeit, aus Liebe, aus Anbetung, dass Gott das Zentrum ist meines Dienstes. Oder nicht? Oder nicht? Wenn das nicht der Fall ist, dann brennen wir aus. Und bei Abraham sieht man das sehr gut. Für ihn, obwohl er schon alt war und Gott von ihm etwas Immenses forderte, nämlich seinen Sohn zu opfern, war es für ihn Anbetung. Etwas, wo er Kraft, wo er Freude, wo er das Zentrum gesehen hat. Er hat nicht Isaak gesehen in dem Moment, sondern er hat Gottes Reich und Gottes Wesen gesehen, seine Anbetung. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir immer wieder uns auch im Dienst, die wir Aufgaben haben in der Gemeinde, dass wir immer wieder auch sagen, ist das für mich eigentlich Freude oder ist es Belastung? Für Abraham war es trotz der ganzen Problematik, die damit verknüpft war, er ging, um anzubeten, nicht zu wissen, wie das Ganze enden wird. Er glaubte, dass Jesus, dass Gott die Macht hat, ihn auch von den Toten aufzuwecken, das lesen wir in Hebräer 11. Aber dieses Urvertrauen, was er hatte, dieses egal was kommt, ich bete meinen Gott an. Er ist für mich der Wichtigste. Das war das, was ja auch Gott herauskristallisieren wollte durch diese Erprobung. Dass Gott ihm der Wichtigste war. Und dann tun wir das, was wir tun, auch von Herzen. Nicht für die Menschen in erster Linie, sondern für Gott. Und da sollte immer der Schwerpunkt liegen. Nicht auf den Dienst selbst, sondern auf Gott selbst ausgerichtet sein. Und dann ist das Freude. Auch wenn es anstrengend ist, ich bin fast durchgeschwitzt. Es ist Freude. Weil dann lebst du in dem, was Gott für dich bestimmt hat. Und jeder von euch hat Gott etwas vor. Sonst wärt ihr nicht hier. Oder? Oder? Ja. Gott hat etwas vor mit eurem Leben. Und lasst uns damit hinein. Lasst euren Fisch, auch wenn er noch so klein ist, zu Jesus bringen. Und er kann daraus Großes entstehen lassen. Das sollten wir mitnehmen. Ja, in all den Herausforderungen des Lebens. Ich weiß, die sind nicht einfach. Lass uns noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns kennst und dass du weißt, was uns auch Not macht in unserem Leben. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass wir immer wieder neu lernen, auch dich in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, dass so oft und so schnell andere Dinge wichtiger werden als du selbst, aber auch, dass selbst die Dinge, die wir für dich tun, manchmal zur Belastung werden. Herr, bewahre uns davor, dass wir dich aus den Augen verlieren, dass andere Dinge wichtiger werden in unserem Leben. Ob es Menschen, Dinge, was weiß ich. Hilf du uns dabei, Herr, dass wir immer wieder auch, so wie Abraham, einfach in dem Dienst dich sehen und dich anbeten und dich groß machen. Du möchtest im Zentrum sein. Unsere Versammlung in unserem Leben. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.